Ostertext. Mal weitermachen, da wo wir am Freitag aufgehört haben, wer hier war. Und ja, es hat ja letztlich geendet auf einem Friedhof. Friedhöfe sind normalerweise Orte der Stille, Orte der Ruhe. Da laufen nicht viele Leute. Aber an einem Grab auf dem Friedhof damals in Jerusalem, an einem Grab, da war an diesem Ostermorgen echt was los. So richtig was los. Ein stetes Kommen und Gehen. Und ein Morgen voller Überraschungen. Ja, angefangen hatte es ja damit, dass man Jesus dass man den Leichnam des Herrn Jesus in ein Felsengrab gelegt hat. Und die frommen Juden dachten, so, jetzt haben wir endlich Ruhe. Jetzt ist er weg. Und wir sind sicher wieder. Aber so ganz getraut haben sie doch nicht. Zur Sicherheit haben sie ein paar Soldaten vor dem Grab positioniert. Man weiß ja nie, was den Jüngern so alles einfällt. Also einmal waren die Soldaten da an diesem Morgen. Und nun, das Erste, was dann geschah an diesem Morgen, war ein Erdbeben. Das heißt, in einem Evangelium, ein Engel kam und wälzte den Stein vom Grab weg und setzte sich drauf. Gefällt mir so, wie es da steht. So, und da bleibt der Stein und ich sitze drauf und damit basta. Die Soldaten waren sicher harte Männer gewohnt. Sie waren einiges gewohnt, aber das war dann doch zu viel. Sie sind ohnmächtig geworden und irgendwann sind sie wahrscheinlich geflohen. Man liest dann nichts mehr. Fällt auf, wenn auf der Straße bei uns jemand ohnmächtig wird oder hier drin, was wird passieren? Alle würden sich doch um den Menschen kümmern, oder? Also man lässt den doch nicht liegen. Die Soldaten lagen da, dem Engel war das wurscht. Der hat sich nicht drum gekümmert. Er kümmert sich nur um die, die Jesus suchen. Wer kam als nächstes? Als nächstes kamen einige Frauen. Solche, die auch schon bei der Kreuzigung dabei gewesen sind. Und das ist jetzt der Predigttext für heute. Und den möchte ich jetzt gerade mal lesen. Lukas 24, Vers 1 bis 12. Lukas 24, 1 bis 12. Am ersten Tag der Woche aber kamen sie, das sind die Frauen, von denen wir es gerade hatten, am frühen Morgen zum Grab und brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein vom Grab weggewälzt, und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und das geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war, und sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte, und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen übrigen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten. Sie und die übrigen mit ihnen, also noch ein paar Frauen. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich und sah nur die leinenen Tücher da liegen, und er ging nach Hause voll Staunen über das, was geschehen war. Wenn wir die anderen Evangelienberichte noch dazu nehmen, dann müssen wir feststellen, wir haben gerade gelesen, der Petrus, der lief zum Grab. Dann lesen wir, dass der Petrus nicht alleine lief, sondern dass der Johannes auch mitlief. Dass der sogar schneller lief. Also der war fitter als der Petrus anscheinend, der lief schneller. Aber sie alle haben Jesus gesucht, aber nur das leere Grab vorgefunden. Wenn man weiterliest in den Evangelien, dann merkt man, dass nachdem, als die alle da waren, die Maria Magdalena, die jetzt schon bei den Frauen dabei war, am frühen Morgen, sie kam noch einmal zurück zum Grab. Und sie war jetzt die Erste, der Jesus begegnet ist. Sie hat gemeint, es sei der Gärtner. Sie war die erste Frau, die erste Person überhaupt, der Jesus begegnet ist. Dann erst später ist er den Jüngern begegnet und den Frauen, den anderen Frauen. Einfach so mal vom Ablauf her. Ich möchte die Verse 5 bis 7 aus dem Text herausgreifen, dass wir darüber nachdenken. Aber vielleicht davor noch etwas. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken gemacht habt darüber, wo war Jesus in der Zeit, wo sein Leib im Grab lag, von Freitag bis Ostersonntagmorgen. Ob ihr das schon mal überlegt habt. Ich meine, wir sagen das ja immer, im Glaubensbekenntnis. Da sagen wir, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und das stimmt auch. Ich lese einmal das, was Jesus selber sagte. Vorher, da war ja diese Frage von den Schriftgelehrten und Pharisäern, die wiederkamen und immer wieder gesagt haben, gib uns noch ein Zeichen und noch ein Zeichen und noch ein Zeichen, dass wir erkennen. In Matthäus 12, und dann sagt Jesus und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Wenn ihr jetzt rechnet, es waren natürlich keine 3 volle Tage, aber 3 angefangene Tage, und das gilt als 3. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und so weiter, heißt es da. Also Jesus sagt, ich werde 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Was hat er da gemacht? Fragen wir uns jetzt. Also so ganz genau gibt uns die Bibel keine Antwort. Ich habe da ein bisschen nachgelesen und geforscht, aber die Ausleger nehmen einfach an, aufgrund dessen, was auch an einer anderen Stelle im 1. Petrusbrief steht, dass Jesus im Totenreich seinen Sieg über Tod und Satan proklamiert hat, verkündigt hat. Und das Totenreich war bis dato im Erdmittelpunkt. So dürfen wir das glauben und sehen. Was er nicht gemacht hat, ist, er hat nicht evangelisiert. Er hat nicht evangelisiert. Da sind sich die Ausleger einig. Also es gibt, und das müssen wir einfach hier festhalten, es gibt keine zweite Chance nach dem Tod. Dass noch nach dem Tod ein Mensch Jesus annehmen kann. Wir haben es am Freitag gehört, zwei Männer, zwei Verbrecher. Jesus hat sich unter die Verbrecher begeben. Einer hat es angenommen, der andere hat es nicht angenommen, obwohl beide die gleiche Chance hatten. Also, das war jetzt nur ein kleiner Ausflug. Lukas 24, die Verse 5 bis 7, möchte ich ein bisschen näher betrachten. Da heißt es, ich lese die gerade nochmal, da die Frauen nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen, also die Engel, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert werden und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und deswegen sind wir hier. Auferstehen. Drei Punkte zu diesen drei Versen. Punkt 1 wollen wir überschreiben mit Lob und Anerkennung für die Frauen. Lob und Anerkennung für die Frauen. Zuallererst müssen wir doch anerkennen, dass die Frauen Jesus suchten. Ist doch alle Anerkennung wert. Sie suchten Jesus. Seid mal ehrlich, wie würde man sich doch freuen, wenn man heutzutage auf Menschen trifft, die Jesus suchen. Wo alles Mögliche gesucht wird. Also wie würde mir uns freuen, wenn an unserer Tür einer klingeln würde und frage mich, wenn er mich fragen würde, ich suche Jesus. Würden wir uns doch freuen. Und ich habe mir gedacht, selbst Christen suchen, was suchen Christen? Suchen oft eine Gemeinde. Christen suchen oft eine Gemeinde, wo, ja, wo Freundlichkeit und Liebe untereinander herrscht. Ich hoffe, wir sind so eine Gemeinde und ich denke es auch. Aber was viel wichtiger ist, in unserer Gemeinde muss Jesus zu finden sein. Da muss Jesus zu finden sein. Freundliche Leute gibt es auch im Sportverein und im Musikverein. Aber ob man Jesus dort findet? Kennt ihr Georg Weisel? Kennt ihr jemand? Ja? Manche nicken. Okay, das war der Dichter von Macht, Hoch die Tür. So ist er bekannt. Der hat auch ein anderes Lied gedichtet und das heißt, such wer da will ein anderes Ziel, die Seligkeit zu finden. Mein Herz allein bedacht soll sein, auf Christus sich zu gründen. Es geht um diese Suche. Die Frauen, sie suchten und sie suchten Jesus. Und das ist allen Lobes und der Anerkennung wert, im Gegensatz zu so vielen, die alles Mögliche suchen. Ich nenne nur ein paar Beispiele aus der Bibel sogar. Da war ein Lot. Was hat er gesucht? Der Neffe Abrahams. Er hat saftige Weideplätze gesucht. Der Lot. Was haben die Babylonier gesucht? Sie suchten, sich einen Namen zu machen. Ein Ahab hat den Weinberg vom Naboth gesucht, den wollte er haben, oder ein Gehasi, der hat Silber und Gold gesucht. Das, was der Naaman in seiner Tasche hatte und viele andere. Bis heute suchen Menschen alles Mögliche, Sinn und Ziel auch in ihrem Leben. Das Wort Sucht kommt ja daher von Suchen, dass die Menschen suchen. Vielleicht habt ihr heute Morgen auch schon gesucht, ich weiß es nicht. Geschenke, die Kinder, Woher kommt es, dass man den Kindern die Geschenke nicht an Ostern, also so war es früher, hat man die Geschenke versteckt und die Kinder haben die Geschenke gesucht. Ob es von daher kommt, dass die Frauen und die Jünger Jesus suchten? Wahrscheinlich. Also ich kann mir es nicht anders erklären. Wahrscheinlich aus diesem Geschehen heraus. Die Frauen kommen einfach gut weg in der Bibel, denn die Bibel nennt ihre Namen. Sie nennt die Namen der Frauen, wir haben es gelesen, Maria Magdalena, Johanna, Maria und andere. Das heißt, wenn die Namen in der Bibel stehen, dann hat das Gott gefallen, was sie tun. Und sie kamen sehr früh am Morgen, um Jesus noch zu salben. Das ging nicht mehr am Freitag, weil die Nacht hereinbrach und dann kam der Sabbat. Jetzt wollten sie es am ersten Tag der Woche nachholen. Keiner hat sie angehalten, das zu tun. Sie wollten das aus Liebe tun. Sie wollten diesen Liebesdienst tun an dem Herrn, den sie so liebten. Und das dürfen wir auch sehen hier. Gott ehrt jeden noch so kleinen Liebesdienst, den wir für seinen Sohn tun. Das war mir wichtig, dass die Frauen einfach Jesus suchten. Und das ist lobenswert. Punkt 2, ein kleiner Tadel. Die Frauen suchten zwar Jesus, aber sie suchten am falschen Platz. Wenn wir uns nochmal vor Auge führen, wer an diesem Morgen alles an dem Grab war, wie viele Menschen da an diesem Grab war, wie viele Menschen, ja, Jesus suchten dort. Ich denke jetzt auch, wie viele Menschen heute Morgen vielleicht in den Gottesdiensten sind, auf den Friedhöfen und so weiter. Und dann heißt es hier, sie waren alle da, nur einer war nicht da. Jesus. Jesus war nicht da. Er ist nicht da, sagen die Engel. Er ist nicht da. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Hoffentlich kann man das von unserer Gemeinde nie sagen, dass wir Gottesdienste feiern und man müsste sagen, er ist nicht da. Die Engel sagen, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Die Frauen suchten Jesus bei den Toten. Sie suchten ihn im Grab, da war er nicht. Sie hatten vollkommen vergessen oder ausgeblendet, was er vor seinem Tod gesagt hatte, dass er auferstehen würde, dass er lebt. Auch keiner der Jünger hatte das auf dem Schirm, dass er das gesagt hatte. Und vielleicht haben sie es noch gewusst, aber nicht geglaubt. Vers 11 heißt es ja, die Worte der Frauen kamen ihnen vor wie Märchen. Für die Jünger war Jesus tot, aus, das war die Realität. Und Frauen kann man ja sowieso nicht glauben. Die reden sowieso so viel, haben wahrscheinlich die Jünger gedacht. Und so sind viele Männer, auch heute, muss ich einfach sagen, so sind viele Männer auch heute noch. Stolz, ungläubig, blind. Und lehnen Jesus ab. Aber zum Glück kümmert sich Jesus auch um die Männer. Also das ist ein Glück, dass Jesus sich auch um die Männer kümmert. Und er hat sich auch um seine Jünger gekümmert. Und ist ihnen begegnet, dem Petrus und nachher den Emmaus-Jüngern und nachher allen anderen, sogar einem Thomas. Sonst wären wir hier nicht. Sonst wären keine Männer hier. Muss ich einfach sagen. Was sucht ihr Jesus bei den Toten? Ich möchte die Frage mal an mich stellen. An mich persönlich oder auch ganz einfach an euch stellen. Sucht ihr Jesus bei den Toten? Kann es nicht sein, dass wir in unserem Glauben auch manchmal so leben, als würde Jesus gar nicht existieren, als würde Jesus gar nicht leben? Wir sagen zwar, Jesus lebt, wir singen, Jesus lebt in unseren Liedern, aber ich frag mich selber, warum habe ich so wenig Umgang mit Jesus, wenn er doch lebt? Warum rede ich so wenig mit ihm? Warum höre ich so wenig auf ihn, wenn er doch lebt? Und warum lasse ich ihn so wenig teilhaben an meinem Leben und entscheide die Dinge in meinem Leben lieber selber, entscheide, was für mich am besten ist? Erst wenn ich in der Klemme bin, dann rufe ich ihn an und frage ihn vielleicht, warum? Stellen wir uns einfach mal die Frage, wie wäre denn mein Tagesablauf, wie wären meine Gewohnheiten, wenn Jesus gar nicht auferstanden wäre? Wenn das alles gar nicht wahr wäre? Man kann singen, man kann beten, man kann Gottesdienst halten, man kann Bibel lesen, ja, man kann sogar predigen. Wisst ihr, das Haus auf dem Sand, das sieht genauso aus wie das Haus auf dem Fels von außen. Merkt kein Mensch. Sieht ganz genauso aus. Was ist mein Haus? Erwarte ich, dass durch meinen Glauben auch etwas geschieht? Erwarte ich einen lebendigen Jesus? Erwarte ich einen lebendigen Jesus, der etwas verändert in meinem Leben, der etwas tut, der antwortet, wenn ich bete, der mein Leben zum Guten hin verändert, wenn ich ihn anrufe? Erwarte ich etwas von meinen Gebeten? Oder ist das nur Gewohnheit? Paulus sagt zu den Korinthern, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. In Kraft, Dynamik, da muss etwas geschehen, da muss etwas passieren. Ein toter Jesus, der nützt mir nichts, der nützt uns alle nichts, so wenig wie ein toter Schiller oder Goethe oder Adenauer oder was weiß ich, mir etwas nützt. Ein toter Jesus hat zwar viel Gutes getan in seinem Erdenleben. Er hat viel Gutes gesagt, aber wenn er nicht mehr lebt, was bringt mir das? Ich kann zwar Bibel lesen, ich kann beten, ich kann versuchen, das, was er gesagt hat in den Evangelien, ich kann das versuchen auszuleben und versuchen, ihm das nachzuahmen, was er uns vorgelebt hat. Aber wenn Jesus nicht lebt, dann ist das alles eigene Kraft, eigener Kampf, eigener Krampf. Und letzten Endes alles zum Scheitern verurteilt. Paulus sagt in 1. Korinther 15, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. An anderer Stelle sagt er, dann lasst uns eben essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Doch dann triumphiert er und sagt, aber so ist das nicht. Nun aber, und das ist die Botschaft von Ostern, und deshalb sind wir hier. Nun aber ist Christus auferstanden. Und er ist der Erstling. Der Erstling der Entschlafenen geworden. Jesus lebt. Sucht ihn also nicht bei den Toten. Jesus lebt. Und das ist mein letzter Punkt, Punkt 3. Das ist unser Ostergruß, den wir vorher miteinander hatten. Der Herr ist auferstanden. Und als Antwort kommt, er ist wahrhaftig auferstanden. Und ich wünsche uns, dass uns das ganz, ganz große Gewissheit wird. Es gibt moderne Theologen, Bultmann und so weiter, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber die sagen, ja, Christus ist ja gar nicht richtig auferstanden, er ist gar nicht wirklich auferstanden. Er lebt also nur in unseren Gedanken weiter und in unserer Verkündigung und so weiter. Ist alles Unsinn. Tatsache ist, die Auferstehung Jesu ist historisch bestens belegt. Sie ist belegt und nicht nur von 2 oder 3 Zeugen. Das heißt einmal bei Paulus, einmal wurde er von 500 Brüdern auf einmal gesehen und oder begegnete 500 Brüdern auf einmal. An der Auferstehung Jesu hängt unser ganzer Glaube. Das muss uns klar sein. Der Engel sagte zu den Frauen, denkt daran, was er zu euch geredet hat. Ich deute es jetzt mit meinen Worten. Glaubt doch dem, was in der Bibel steht. Glaubt doch, dass Jesus lebt. Glaubt alles, was Jesus in der Bibel gesagt hat. Glaubt dem Wort. Den Emmaus-Jüngern sagt Jesus ja, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, wirklich an alles, was die Propheten geredet haben. Wir Christen, wir feiern Weihnachten, wir haben Karfreitag, aber wenn Ostern nicht wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre, wäre alles umsonst, sage ich hier. Dann hätte Jesus noch oft über diese Welt gehen können, dann hätte er noch so viele Kranke heilen können, dann hätte er noch mehrmals sterben können für uns. Wenn Gott dieses Opfer Jesu nicht angenommen hätte, wären wir trotz allem verloren. Und das ist Ostern, das ist die Botschaft in Ostern. Gott sagt Ja zu dem Erlösungswerk Jesu. Gott sagt Ja zu Golgatha. Ja, das genügt. Wo Jesus sagte, es ist vollbracht. Und Gott sagt Ja. Gott setzt gewissermaßen seinen Stempel unter dieses Erlösungswerk und seine Unterschrift drunter. Es gilt. Einen wichtigen Bibelvers muss ich hier noch bringen. Römer 4, Vers 25. Der Herr Jesus ist um unserer Übertretung willen dahingegeben, heißt es dort. Um unserer Sünden willen starb er am Kreuz. Er trug unsere Schuld hinauf ans Kreuz von Golgatha. Er ist um unserer Übertretung willen dahingegeben. Und jetzt kommt Ostern. Und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Und das ist Ostern. Gott sagt Ja zu diesem Werk, das Jesus für uns vollbracht hat. Und ich hoffe und wünsche, dass jeder von uns von der ersten bis zur letzten Reihe das sagen kann, jawohl, ich glaube, dass Jesus lebt. Jesus starb nicht nur am Kreuz und wichtig, er starb nicht nur für die Welt am Kreuz. Ich muss sagen können, er starb für meine Sünden. Und er ist nicht nur für die Welt auferstanden, er ist für mich auferstanden. Was ist der wichtigste Buchstabe im Alphabet? M. M, sage ich jetzt hier. M. Nicht, weil wir Merkel heißen. Nein. Mein Erlöser. Mein Herr. Mein Hirte, er gab sich für mich. sonst nützt mir das alles nichts. Ich möchte noch mal was kurz zu den Jüngern sagen. Damals, sie hatten Schwierigkeiten. Sie hatten Schwierigkeiten, das zu glauben, und das ist verständlich. Wir haben Schwierigkeiten, weil wir uns an die Botschaft gewöhnt haben. Andere Schwierigkeiten. Aber eins ändert sich nicht. Andersrum gesagt, einer ändert sich nicht, und das ist der Herr Jesus. Er ändert sich nicht. Wir haben gesagt, die Frauen, sie suchten Jesus, und die Jünger, sie suchten Jesus an diesem Ostermorgen. Aber wenn wir es richtig betrachten, dann müssen wir doch sagen, wer sucht denn wen? Letztlich war es doch Jesus, der seine Leute sucht. Der seine Leute suchte, der die Frauen suchte, eine Maria Magdalena, der die anderen Frauen suchte, der seine Jünger suchte und aufsuchte und ihnen den, ja, einfach diese Zuwendung wiedergab. Und so ist es bis heute. Er ist derselbe. Er sucht bis heute. Und Menschen, die ihn suchen, das sagt uns sein Wort, die findet Jesus. Die sind von ihm schon lang gefunden. Denn letztlich ist es immer der Herr, der die Menschen sucht, der auch mich sucht, der euch sucht, jeden von uns. Und darum ist es mir so wichtig, dass hier drin auch jeder sagen kann, auch mich hat er gefunden. Mich. Johannes 14, Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Osterbotschaft. Ihr sollt auch leben. Jesus lebt, und das ist die Garantie, dass er allen, die an ihn glauben, ewiges Leben gibt. Auch ihr werdet ewig leben mit mir, sagt Jesus. Entweder werdet ihr, so wie ich, auferweckt, auch wenn ihr sterbt, oder ihr werdet überkleidet, wenn Jesus wiederkommt. Und wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. So sagt es uns Gottes Wort. In einem Lied heißt es, Jesus, er mein Heiland lebt, ich werd auch das Leben schauen, sein, wo mein Erlöser schwebt, warum sollte mir denn grauen? Lässet auch ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht. Ganz praktisch, wenn ich morgens aufstehe aus dem Bett, wenn mein Kopf aufsteht, da geht mein Leib mit, meine Arme und meine Beine, die gehen mit, die bleiben nicht im Bett liegen. Und so ist das mit unserem Haupt, mit Jesus. Er, unser Haupt, wir, seine Gemeinde. Er nimmt uns mit. Er kann gar nicht ohne uns sein. Das ist Ostern. Ich möchte aufhören mit einem Satz, den ich bei einem alten Prediger, ich weiß den Namen nicht mehr, gelesen habe. Aber er hat mir so gut gefallen und deshalb möchte ich ihn euch weitergeben. Und er sagt, wir sollen erkennen und sehen, dass Gott nie etwas anderes wollte und in Ewigkeit nie etwas anderes will, als dass wir sollen selig werden. Das ist Gottes ewiger Wille. Gott möchte nichts anderes, als dass seine Geschöpfe in ewiger Gemeinschaft mit ihm leben sollen. Das ist sein Wille. Daran setzt Gott alles, dass wir selig werden. Und deshalb gab er seinen Sohn. Und deshalb dürfen wir an Ostern für Jesu Auferstehung ewig dankbar sein. Amen. Ich möchte noch beten und möchte einfach Danke sagen, Herr, für deinen Willen, für deine Liebe, für dein Ansinnen, dass du nichts anderes möchtest, als dass wir selig werden. Herr, und ich bitte für jeden hier, dass er sagen kann, jawohl, Du bist mein Herr, ich nehme dich an, Herr Jesus. Du hast dich für mich hingegeben. Du bist für mich auferstanden und wir dürfen bei dir sein, alle Zeit. Amen.